zu einer neuen TagView Podcast-Folge. Geballte Ladung Technik, das gibt es nur hier. Und wie in jeder Folge habe ich natürlich auch wieder in dieser Folge jede Menge spannender, hochinteressanter Themen für euch vorbereitet. Diesmal soll es um die IFA 2011 gehen. Ich habe da ein paar Trends aufgespürt, die es auf der internationalen Funkausstellung in diesem Jahr gab. Dann der Windows 8 Explorer bekommt nun Ribbons und ich habe mir das Ganze mal angeschaut und will dann meine Meinung dazu mal kundgeben. Und ganz zum Schluss haben wir noch ein bisschen Netzpolitik, nämlich der Kauder schlägt wieder zu. Also seid mal gespannt, was es dort wieder Neues zu berichten gibt. Fangen wir aber zunächst einmal an mit der IFA 2011 und den Trends, die es dort zu sehen gibt. Dort gibt es ja fast wie jedes Jahr Tablet-PCs und Smartphones. Und das Besondere in diesem Jahr sind natürlich die Tablet-PCs, die natürlich jetzt immer verstärkt, immer mit neueren Modellen, immer mit stärkeren Modellen auf den Markt pushen. Und natürlich auch Smartphones, die mit neuen Modellen versuchen, die Herzen der Kunden zu erobern. Gerade Smartphones und Tablets sind ja natürlich unsere Alltagsbegleiter mittlerweile geworden. Oder Tablets versuchen es zumindest. Smartphones sind es mittlerweile auch schon, weil wir ja immer tagtäglich mehr das Internet benutzen und dann solche kleinen Zugangsgeräte fürs Internet eben benötigen. Und das Neue jetzt an dieser internationalen Funkausstellung sind neben eben diesen neuen Modellen auch neue Firmen, die sich da engagieren. Zum Beispiel Sony hat ihr erstes Tablet präsentiert oder ihre ersten Tablets. Das sind, glaube ich, zwei Modelle im Grunde genommen. Ein Tablet, das hochinteressant ist, da es mit einer Art Double Screen ausgestattet ist, also eine Art zwei Bildschirmbedienung. Sieht so ähnlich aus wie ein zu groß geratenes Nintendo DS, also dieses Double Screen. Kommt auch mit einem Android ausgestattet daher. Einem Android Honeycomb natürlich, also extra für Tablets ausgelegt. Und das Geniale ist natürlich, weil man eben diese zwei Displays hat und dann quasi in der Mitte das Scharnier hat, was die zwei Displays so ein bisschen trennt, hat Sony natürlich auch eine ganze Menge Arbeit da drin gesteckt, dass das vernünftig dargestellt wird und dass man natürlich einige hübsche Effekte mit diesen zwei Displays anstellen kann. So lassen sich zum Beispiel auch PlayStation-Spiele simulieren, indem man einfach oben auf dem oberen Display das Spiel selber sieht, das PlayStation-Spiel, und unten auf dem Display hat man die Möglichkeit, einfach seinen PlayStation-Controller so einzurichten, wie man den haben möchte. Und so kann man das Gerät dann auch ein bisschen quasi in den 90-Grad-Winkel klappen und dann so ein bisschen wie eine Nintendo DS damit zocken. Und das klappt oder soll jedenfalls laut der Berichte sehr, sehr gut klappen. Eine weitere Neuerung hat Samsung präsentiert. Samsung ist ja auch für Tablets und für Smartphones bekannt, aber Samsung hat auch das erste Slate-PC, was jetzt in den Massenmarkt kommen soll, vorgestellt. Slate-PCs sind im Grunde genommen Tablets mit Windows 7 drauf und dort hat Samsung einen 860 Gramm schweren Slate-PC vorgestellt, der sogar mit einem Core i5-Prozessor von Intel daherkommt. Und diese Slate-PC-Generation im Grunde genommen richtet sich ja eher an den Business-Kunden, muss man ganz ehrlich sagen, wenn wir jetzt schon hier von einem Core i5-Prozessor ausgehen. Windows 7 ist natürlich drauf, muss natürlich dann Intel-Prozessor sein. Und aus diesem Grund ist natürlich auch die Display Größe, gerade auch weil es für Windows und für Business gedacht ist, ein wenig untypisch für solche Tablets, nämlich 12 Zoll. Das ist schon recht groß, also größer als das iPad zum Beispiel und als die üblichen weiteren Samsung Tablet-PCs, die ja meistens mit Android ausgestattet sind. Und das Ganze wird mit einem 40 Wattstunden Akku ausgeliefert. Das soll ungefähr dann dem Gerät 7 Stunden normale Nutzung gewährleisten. Kein wirklich guter Wert, wenn man das immer vergleicht mit anderen Geräten, aber das liegt halt ganz typisch an der Leistung des Prozessors. An dem Typ des Prozessors ist ein Intel-Prozessor und im Vergleich halt zu den sonst verwendeten ARM-Prozessoren braucht er halt viel, viel mehr Strom, bringt aber auch gleichzeitig viel, viel mehr Leistung daher. Und man muss natürlich auch sagen, es ist ein Dual-Core-Prozessor, das heißt, der bringt noch mehr Leistung und soll halt eine Taktung von 1,6 GHz haben, standardmäßig, kann aber auch bei Bedarf auf 2 GHz hochgetaktet werden und das erklärt dann schon einiges, vor allen Dingen den Stromverbrauch. Und das erklärt er dann auch, dass das Ganze für Business gedacht ist, auch für Leute, die dann wirklich ja, stärkere Anwendungen darauf laufen lassen wollen oder auch Anwendungen drauf laufen lassen, wo sie dann davon ausgehen, ja, der PC, der Tablet-PC muss schnell reagieren. Das Display ist natürlich dann auch businesstypisch matt und ebenfalls ein Novum in dieser Geräteklasse ist dann auch die Auflösung mit 1366 mal 768 Pixel. Ist ja eine fast schon ja, kleine Notebook-Auflösung von vor ein paar Jahren. Und das ist wirklich schon grandios, dass so eine Auflösung dann dort verbaut wurde. Aber man muss natürlich auch sagen, 12 Zoll, da gehe ich da auch von aus, dass so eine Auflösung da mindestens üblich ist. Der Preis dieses Tablets liegt natürlich dann über den 1.000 €, den magischen, würde man mal sagen, und ist da dann viel zu teuer für den ganz normalen Home-Tablet-Bereich. Allerdings recht günstig für diesen Business-Tablet-Bereich, weil dort gibt es ja auch schon einige Tablets, die dann ab 2.000, 3.000 € anfangen erst. Und da hat Samsung also quasi die Mitte da gefunden und siedelt sich quasi am unteren Rand für die Business-Tablets an. Wer mehr dazu erfahren möchte, ich habe natürlich den Artikel, der auf Golem verweist, auch nochmal verlinkt. Dort werden dann weitere Informationen zu diesem Tablet gegeben. Ein Tablet, was ebenfalls von Samsung stammt und wofür Samsung im Konsumermarkt eher für berühmt ist, ist das Galaxy Tab. Und das Galaxy Tab gibt es ja auch in einer 7-Zoll-Variante und die wurde jetzt auch aktualisiert gezeigt auf der IFA. Und zwar in einer 7,7 Zoll Variante, also fast 8 Zoll groß ist dieses neue Modell und soll allerdings deutlich leichter sein als das Vorgängermodell und deutlich dünner und sehr mehr Komfort bieten als eben das Vorgängermodell. Ausgestattet wird das Tablet halt wie gewohnt mit einer Android-Version. In dem Fall ist es die Android Honeycomb 3.2er-Version mit einer natürlich angepassten Oberfläche, der sogenannten Touch-Wiz-Oberfläche, die ja Samsung häufig verbaut in solchen Android-Phones oder Android-Tablets. Und interessant ist bei diesem Modell, dass dort ein Super AMOLED-Display verbaut wurde, so dass halt wirklich eben satte Farben gezeigt werden. Auch wenn das Display ein bisschen spiegelnd ist, soll das halt auch eine super Auflösung bieten und richtig satte, fast schon übertriebene Farben. Und die Auflösung liegt bei 1280 mal 800. Das ist also auch schon eine sehr, sehr gute Auflösung. Das ist übrigens die Auflösung, die ich standardmäßig auch auf meinem Notebook fahre. Und das ist dann wirklich, würde ich sagen, schon eine sehr, sehr gute Auflösung für so ein Tablet. 7,7 Zoll, müsst ihr euch vorstellen, hat eine Auflösung von 1280 mal 800. Das ist schon richtig krass. Wenn wir uns mal vorstellen, die üblichen Netbooks, die heutzutage verkauft werden mit einem 10 oder 10,1 Zoll Display, die haben meistens eine Auflösung von, lasst mich nicht lügen, ich glaube 1300 mal 600. Also eine 16 zu 9 Auflösung, da ist man also doch schon mit 1280 mal 800 deutlich gut bedient. Ist eine 16 zu 10 Auflösung, aber eben für den 7,7 Zoll Tablet durchaus gut. Preis und Akkulaufzeit stehen leider noch nicht fest, da bisher eben nur diese Prototyp-Versionen gezeigt worden sind auf der IFA. Aber ich bin mal gespannt, ob vielleicht schon zum Weihnachtsgeschäft dieses Galaxy Tab 7,7 Zoll dann rauskommen wird und ob es dann hoffentlich auch preislich im ja, guten Segment angeordnet ist. Also ich würde so sagen, 400, 500 € Segment, dann könnte Samsung wirklich dort den Tablet-Markt ein bisschen aufmischen und dann auch gegen das iPad anstinken. Bleiben wir nochmal bei Samsung. Die stellen neben Tablet-PCs ja auch Smartphones her und bisher sind die eher bekannt dafür, dass sie Android-Smartphones auf den Markt werfen. Allerdings haben sie jetzt nun ein neues Smartphone auf den Markt geworfen. Ja, quasi eine Fortsetzung von ja, einem etwas unbekannteren Smartphone, nämlich der Samsung Wave 3. Ein ja, neues Smartphone mit Samsung-eigenem Betriebssystem. Ihr habt vielleicht schon davon gehört, ein, ja, ein kommerzielles Betriebssystem, ein proprietäres Betriebssystem, das allerdings zu großen Teilen auf einen Linux-Kernel setzt, also genauso wie Android. Und dieses Betriebssystem nennt sich Bada und Samsung hat ja auch vor kurzem Version 2.0 dieses Systems veröffentlicht und hat jetzt auf der IFA gleich paar Geräte vorgestellt, die mit dieser neuen Version laufen. Das Display des Samsung Wave 3 ist 4 Zoll groß, also doch schon relativ groß und überzeugt halt auch wieder mit super satten Farben wegen dieses Super AMOLED Displays. und es kommt standardmäßig mit einer ja, etwas geringeren Auflösung von 480x800 Pixeln daher, aber das ist, glaube ich, für ein 4 Zoll Gerät doch schon noch erträglich. Das Gehäuse ist ein Unibody Aluminium Gehäuse, also da hat sich Samsung doch stark an Apple, glaube ich, irgendwie orientiert. Aluminium, da habe ich natürlich immer so Zweifel, wenn ich so das iPhone 4 sehe, das ist ja auch zum Teil aus Aluminium gefertigt, ob es da nicht Probleme mit dem Empfang gibt. Auf jeden Fall wurde da die Near Field Communication zum Beispiel nicht ausgeliefert, weil Samsung gesagt hat, da gibt es Probleme mit dem Empfang wegen eben dieses Aluminiumgehäuses. Das Ganze wirkt allerdings wegen diesem Aluminiumgehäuse natürlich dann auch wie aus einem Guss. Das heißt, man erkennt keine so Nahtstellen oder Stellen, wo man das Phone irgendwie gequetscht hat, wo man das Smartphone irgendwie gequetscht hat oder Schrauben reingedreht hat oder sowas, sondern das wirkt alles aus einem Guss. Wie bei den Android-Geräten üblich, kommt auch bei dem Bada-Betriebssystem die TouchWiz-Oberfläche zum Einsatz. Das heißt, man hat eben diese TouchWiz-Oberfläche von dem Android auch auf dem Bada-System portiert und das dient halt auch dann zur Programmverwaltung und zur Gestaltung der Oberfläche mittels Widgets und so weiter und so fort. Ich muss ganz ehrlich sagen, auf dem ersten Blick sieht dieses Bada-System sehr, sehr deutlich nach einem Android-Clone aus, muss man ganz deutlich sagen. Es gibt hier und da ein paar Unterschiede, was vor allen Dingen die Geschwindigkeit angeht und auch das Scrollverhalten, das wirkt so ein bisschen flüssiger, zumindest in den Videos, die ich sehen konnte. Ansonsten wird das Bada-System natürlich auch über einen eigenen App-Store beliefert mit neuen Apps. Dort kann man auch sogar vor dem Kauf der Apps dann 24 Stunden lang das App testen und dann eventuell zurückgeben, wenn es einem nicht gefällt, beziehungsweise läuft dann automatisch aus. Eingebaut ist in diesem Smartphone auch eine 5-Megapixel-Kamera. Die sorgt mit der dazugehörigen Software für eben Bild- und Videoaufnahmen. Außerdem gibt es auch noch eine Vorderkamera quasi mit einer VGA-Auflösung, die halt eben für die Videotelefonie gedacht ist. Im Innern werkelt ein ja relativ starker 1,4 GHz ARM-Prozessor und sorgt halt dann, ist ein Single-Core, sorgt dann halt für ordentlich Leistung auch auf diesem System. Außerdem stehen dann etwa 4 GB interner Speicher zur Verfügung für eben Daten. Also es werden wahrscheinlich 3,5 oder sowas sein, weil irgendwie das Betriebssystem selber auch noch was reserviert für sich selbst. Interessant ist dann auch die Akkulaufzeit, die 22 Tage bei Standby betragen soll. 9 Stunden Sprechzeit bei UMTS, das ist schon richtig gewaltig, glaube ich. Also sowas habe ich bisher noch nicht gehört von anderen Telefonen. Und das ist wirklich für so ein kleines Smartphone mit der Leistung ist das wirklich eine ganze Menge. Da kann man von ausgehen, dass da wahrscheinlich ein ARM A9, also Cortex A9 Prozessor mit drin steckt, der ja dann mehr Leistung bietet bei weniger Stromverbrauch. Der Preis für das Gerät steht leider noch nicht fest. Ich bin mir aber fast sicher, dass Samsung das überteuert auf den Markt schmeißen wird, weil man muss ja irgendwie die Kosten reinholen für das Entwickeln des Betriebssystems selber. Das Release-Datum ist allerdings schon Ende Oktober 2011, sodass dann bald wahrscheinlich dann auch die ersten Preise dazu irgendwie herauskommen werden. So, jetzt mal ganz weg von Samsung. Wir haben ja genug von Samsung erzählt. Hinzu zu HTC. Nämlich die sind ja quasi so der zweitgrößte Smartphone-Konzern oder vielleicht sogar der erstgrößte Smartphone-Konzern. Jedenfalls sind das auf jeden Fall auch, ist das auch ein Smartphone-Konzern, die auf zwei Betriebssystem-Plattformen im Grunde genommen setzen. Und eher bekannt für eine Betriebssystem-Plattform, nämlich Android, haben sie jetzt auch eine zweite Betriebssystem-Plattform quasi vorgestellt in einer neuen Version, nämlich ihre Windows Phone-Geschichten mit dem Windows Phone 7,5, Codename Mango. Also HTC sind die ersten, die eben ein Telefon, ein Smartphone vorstellen mit eben diesem Windows Phone 7,5. Und der Name klingt halt wie immer bei HTC sehr wuchtig mit Radar und Titan. Das sind so quasi Oberklasse-Smartphones. Im Grunde genommen müssen sie ja auch sein, weil ja Windows Phone 7 nur eben für Oberklasse-Smartphones irgendwie gedacht ist. Also die Spezifikationen von Microsoft müssen eingehalten werden. Hardwaretechnisch kommt eine neue, bessere Kamera zum Einsatz mit einem 28 mm Weitwinkel-Kameraobjektiv. Und das Titan bietet dafür 8 Megapixel und das Radar 5 Megapixel an. Beide Kameras können Videos mit 720p aufnehmen, also ganz normales HD-Format. Und das läuft dann auch sehr, sehr flüssig. Aufgenommene Videos können dann sogar mittels eines neuen DLNA-Clients auf andere Geräte gestreamt werden, was hochinteressant ist. Ob das dann auch mit HD-Material geht, das bezweifle ich so ein bisschen, weil da braucht man eine ordentliche Bandbreite, damit das Ganze auch funktioniert. Das 4,7 Zoll Gehäuse des Titan ist ebenfalls aus Aluminium und ähnelt dem Desire HD so ein bisschen. Allerdings kommt es auch nur mit einer Auflösung von 800x480, aber dafür mit einem 1,5 GHz getakteten Snapdragon Prozessor von Qualcomm, also auch wieder ein ARM Prozessor, in dem Fall von Qualcomm. Dann gibt es eine 8 GB und eine 16 GB Variante. Und natürlich dementsprechend sind natürlich auch die Preise ein bisschen unterschiedlich. Das bei Windows 7 Phone natürlich auch wieder typisch, der Speicher ist fest verbaut und man kann nicht irgendwie diesen Speicher aufrüsten mit Micro-SD-Karten oder wie man es so gewohnt ist von HTC, von Android-Phones zumindest. Das Radar, das etwas kleinere Modell, kommt mit einem 3,8 Zoll Display daher, allerdings mit der gleichen Display-Auflösung, also 800x480. Und es steckt nur ein 1 GHz Snapdragon Prozessor drin. Und es gibt halt nur eine Variante, nämlich die 8 GB Variante. Beide Geräte sollen im Oktober herauskommen für 400 bzw. 600 Euro, wobei ich bei dem Spitzenmodell von, also der 16 GB Variante des Titan, noch gar nicht weiß, ob das vielleicht sogar mehr als 600 Euro kosten wird. Das also diese HTC-Smartphones mit Windows 7.5. Und ich frage mich, als ich das gehört habe, dass HTC die ersten sind, die halt diese Smartphone mit Windows 7.5 anbieten, wo bleibt eigentlich Nokia? Nokia hat doch eigentlich angekündigt, Windows Phone zu integrieren in ihre Produktlinie und jetzt tauchen sie einfach nicht auf. Jetzt sind wir schon beim Windows Phone 7.5, bei der neuen Version, bei dieser noch besseren Version, das jetzt den Markt erobern soll. Und Nokia hat noch kein Phone vorgestellt, kein Smartphone mit Windows 7.5. Irgendwie beschämend, oder? Dafür hauen sie halt immer noch Symbian-Phones raus mit ja, einer etwas neueren, überarbeiteten Symbian-Version. Und in einigen Ländern ja auch, dass man hat munkeln hören, dass Nokia N9 mit Migo, was ja auch ein totaler Fehlstart irgendwie ist. Also Nokia ist irgendwie total untergetaucht. Und ich habe so das Gefühl, Elop, also der Chef von Nokia, der ja von Microsoft stammt, der fährt das Ganze irgendwie gegen die Wand. Und das mit einem breiten Grinsen auf dem Gesicht. Nun ja. Machen wir mal weiter. Von Geräten, die halt eben mit Touch gesteuert werden, sollen wir halt, oder gehen wir mal zu einer neuen Geräteklasse. Ja, sowas ähnliches, wie könnte man das Ganze bezeichnen? Eine neue Geräteklasse von Notebooks im Grunde genommen. Irgendwie Notebooks oder die etwas zu groß geratenen Netbooks könnte man sie nennen. MacBook Air Clones, Ultra Thinbooks, plattgedrückte Notebooks ohne DVD-Laufwerk oder wie wahrscheinlich die Kollegen vom CC2 sagen würden, Klappcomputer, die unter einer Walze geraten sind. Ja, das sind die neuen Ultrabooks oder Ultra-Thin-Books oder wie man sie auch nennen möchte. Und hier hat zum Beispiel Lenovo eines vorgestellt, das gerade mal 14,9 mm dick ist, das U300 Notebook. Ausgestattet mit einem sehr, sehr leistungsstarken Intel Core i7 Dual Core Prozessor mit natürlich auch wieder von außen her einem UDI-Body-Gehäuse, das ähnelt natürlich dem MacBook Air dann. Insgesamt sind eingebaut 4 GB Arbeitsspeicher und eine 256 GB große SSD. Die gehört ebenfalls zu diesem Lieferumfang. Es gibt dann verschiedene Varianten auch noch oder soll es auf jeden Fall geben, wo man vielleicht die Festplatte, eine normale Festplatte vielleicht verbauen möchte. Weil das Gehäuse allerdings so ultra dünn ist und dünner als das MacBook Air übrigens, passen natürlich auch kaum Steckplätze da irgendwie rein, weil die Steckplätze einfach, das passt einfach nicht von der Höhe einfach nicht. Es gibt dann gerade mal so einen USB 2.0, noch einen USB 3.0 Anschluss und einen HDMI Anschluss und das war es im Grunde genommen, neben dem natürlich obligatorischen Stromanschluss, der natürlich einer der kleinsten sowieso ist. Dann gibt es natürlich, wie man es von Netbook gewohnt ist, WLAN, Bluetooth und eine Kamera, die natürlich integriert ist, schon eingebaut ist in das Notebook und als Grafikkarte dient übrigens eine Intel-Grafikeinheit, die auf der CPU integriert ist. Also ich gehe mal von aus Sandy Bridge-mäßig Intel HD 3000 oder sowas wird es wahrscheinlich sein. Es soll halt mehrere Varianten geben, deshalb gehe ich auch davon aus, dass es einige mit Festplatten gibt, vielleicht mit größeren Festplatten anstatt SSDs. Vielleicht gibt es auch eine größere SSD, 512 GB SSD wäre da angedacht zum Beispiel. Auf jeden Fall steht der Preis quasi schon fest. Ab 999 Euro wird es das geben. Also das billigste Modell wird 999 Euro kosten. Ob das das Modell sein wird, was ich jetzt gerade erwähnt habe, das steht noch in den Sternen. Soll aber dann auch irgendwann mal, ich schätze mal, zum Weihnachtsgeschäft herauskommen. Neben Lenovo gibt es auch noch ein Ultra Thinbook von Toshiba, das 10 mm größer ist, nämlich 15,9 mm, nein, 1 mm größer ist, 15,9 mm groß ist. Dadurch ergeben sich allerdings auch die Möglichkeiten, dass gerade so auch einige Schnittstellen mehr dort reinpassen, nämlich ein LAN-Kabel passt rein, ein VGA-Anschluss, USB 3.0 und HDMI-Anschluss. Das heißt, man hat den LAN- und VGA-Anschluss dort noch reingequetscht. Und es ist auch soll ein aktueller Core-i-Prozessor mit verbaut sein, aber genaue Spezifikationen gibt es dazu leider nicht und sollen natürlich auch wieder je nach Modell soll das Ganze auch variieren. Wahrscheinlich wird eine Core-i3 und eine Core-i5 und ein Core-i7 Modell wird es dann wahrscheinlich geben, also drei Modelle, die dann auch mit SSD und mit Festplatte dann ausgeliefert werden wahrscheinlich. Und mehr dazu werde ich euch natürlich auch wieder in dem Link bereitstellen. Ein 13 Zoll Ultra Thinbook übrigens, wie das jetzt heißt, das habe ich jetzt nicht mehr im Kopf und auch nicht aufgeschrieben leider. Naja, das ist auf jeden Fall das auch ein Trend, der klar zu erkennen ist, dass man jetzt also die gehobene Netbook-Klasse quasi schafft. Also eine im Grunde genommen Notebooks, die ultra dünn sind, dadurch, dass man halt auch Laufwerke mit einspart. Also so ein MacBook Air Clones mäßig geht das Ganze an. Macht ja auch Sinn, Google ist ja jetzt mit den Chromebooks rausgekommen, die ja eine Art Netbook sind, etwas größere Netbooks vielleicht wären da gar nicht schlecht, wo man halt online seine Daten irgendwie verwaltet. Ich bin ja nicht so Freund von online verwalten, aber ich sehe da auf jeden Fall einen Markt für die Leute, die jetzt zum Beispiel bei Firmen arbeiten, da macht es natürlich Sinn, dass sie solche, wenn sie solche Notebooks haben, dass sie halt nicht solche großen ThinkPads mit komischer, dicker Festplatte und einem Laufwerk mitschleppen, weil das brauchen sie fast sowieso nicht, also zumindest das DVD-Laufwerk brauchen sie dann meistens sowieso nicht, da macht es schon Sinn, so ultra dünne, etwas leichtere, aber trotzdem leistungsstarke Geräte mitzuschleppen, die dann per Cloud sich dann mit der Firmenzentrale verbinden, um dort zum Beispiel irgendwelche Daten einzutragen, Rechnungen zu erstellen oder was auch, weiß der Geier. Das also auf jeden Fall eine neue Geräteklasse, auf die man dann in Zukunft achten muss. Die werden sicherlich auch sehr, sehr gut angenommen neben den Tablets, weil sie halt sehr, sehr viel Leistung bringen und echte Computer sind im Grunde genommen. Also für die Leute, die wirklich eine echte Tastatur und eine echte, na gut, ein echtes Touchpad dann in dem Fall haben wollen, die können sich diese Ultra-Thinbooks mal anschauen. Ganz zum Schluss von meinem kleinen Bericht zur IFA oder zu den Trends auf der IFA möchte ich noch ein kleines weiteres Highlight der IFA vorstellen. Wieder mal von Toshiba in dem Fall, nämlich einen 3D-Fernseher. Ihr fragt euch jetzt sicherlich, 3D-Fernseher, das gab es doch letztes Jahr. Sind die nicht alle gefloppt irgendwie? Da hat man ja nicht viel von gehört und zu Hause steht bei mir auch keiner rum. Tja, aber dieser 3D-Fernseher ist ein sehr, sehr besonderer 3D-Fernseher, denn er kommt mit einer noch höheren Auflösung daher, nämlich einer Auflösung von sage und schreibe 3840 x 2160 Pixeln. Das ist quasi die vierfache HD-Auflösung, die vierfache Full-HD-Auflösung. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Also Quad-HD, so heißt das, glaube ich, oder Quad-Full-HD. Ein neuer Begriff, den wir sicherlich in Zukunft vielleicht mal lernen sollen. Das Gerät ist natürlich auch dementsprechend groß, 55 Zoll groß. Soll allerdings auch dieser dank dieser hohen Pixeldichte gerade besonders für diese 3D-Geschichten sehr gut geeignet sein, weil es bis zu 9 Ansichten dann auf ein Objekt ermöglicht. Da sind ja 3D-Fernseher aktuell noch dran gescheitert, dass eben durch eben nur die Full-HD-Auflösung teilweise dann diese 3D-Ansichten auf 3 beschränkt sind. Das kann halt mit dieser Quad-HD-Technologie bis auf 9 Ansichten irgendwie gesteigert werden und dadurch wird natürlich das 3D-Bild noch realistischer. Aber dadurch wird natürlich auch der Preis enorm in die hohe Höhe getragen. Das ganze Gerät soll 8.000 Euro kosten. Das sind eine ganze Menge Mücken, wie ich finde. Und das ist wirklich eine ganze Menge. Allerdings dazu gibt es dann natürlich auch die üblichen Gimmicks, die in so einem neuen modernen Fernseher stecken. Und das ist vielleicht auch so ein Trend, der sich so erkennen lässt. Es gibt nämlich einen USB-Anschluss. Dort kann man dann auch einen USB-Stick anstecken. Und dieser USB-Stick zeichnet dann auch bei Wunsch auch das Fernsehprogramm einfach auf, kann also als Festplattenrekorder-Ersatz genutzt werden. In dem Fall USB-Recording-Funktion, so nennt sich das Ganze. Außerdem auch ein neuer Trend. Den findet man immer öfters bei neuen, neu vorgestellten Fernsehern, die Möglichkeit eben im Internet zu surfen, aber nicht die übliche Internetsurferei, sondern da gibt es halt spezielle Apps auch wieder, die eben für Fernseher jetzt hergestellt werden und dann soll es dort auch eben die Möglichkeit geben, per Twitter-Client, Facebook-Client direkt mit den sozialen Netzwerken zu kommunizieren und so weiter und so fort. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich brauche den Quatsch nicht. Also ich bin ja schon Twitter und Identica, das reicht ja schon für mich im Grunde genommen. Vielleicht noch ein bisschen Google Plus. Aber ich brauche das nicht jederzeit bei mir zu haben. Ich brauche es noch nicht mal auf meinem Handy. Und also auf meinem Handy habe ich nur E-Mails und ein bisschen was Webbrowsen. Das reicht mir auch schon. Auf meinem Smartphone, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich brauche da keine extra Twitter-App oder Facebook-App oder Identica-App oder Google Plus-App, sondern da möchte ich auch mal meine Ruhe haben. Und jetzt das Ganze nochmal vom Fernseher, wo man sich ja eigentlich berieseln lassen sollte, dann jetzt auch noch so daraus eine Kommunikationsplattform zu machen, das halte ich so ein bisschen für übertrieben. Und ich glaube, das brauchen die meisten Leute im Grunde genommen gar nicht. Toshiba hat für seinen Fernseher dann auch eine extra Plattform aufgestellt, die Smart-TV-Plattform im Grunde genommen. Und das werden wahrscheinlich auch andere Hersteller machen. Das heißt, man wird nicht den freien Internetzugang bekommen auf dem Fernseher. Da wird es vielleicht einige Browser oder sowas geben, wo man dann theoretisch den freien Zugriff drauf hat. Allerdings, das wird dann doch schon im Ökosystem des Herstellers so ein bisschen eingeschränkt sein, sodass dann natürlich auch, was natürlich auch eine Gefahr darstellt, wenn man normalen Browser installiert, wenn man Programme und Apps dann auf dem Fernseher installieren könnte, kann es dann sein, dass der Fernseher irgendwann mal abstürzt oder dass der Fernseher mit Viren befallen wird oder sowas. Das ist so eine Gefahr, die man in Zukunft vielleicht nicht ausschließen kann. Nun ja, wer es braucht, kann sich das Ganze besorgen. 8.000 Euro kostet das, wie gesagt, und soll dann auch im Laufe des Jahres noch auf den Markt kommen. Ja, von dieser IFA-Neuvorstellung der IFA 2011 kommen wir auch jetzt zu einem Thema, was so passend zur IFA auch vorgestellt worden ist, nämlich Windows 8. Dort wurden einige Neuerungen vorgestellt und dort wurde der neue Explorer vorgestellt. Man hat ja schon lange gemunkelt und man hat es auch schon lange vorher in einigen Präsentationen gesehen. Der neue Explorer soll jetzt nun mit Ribbons ausgestattet werden. Das heißt, Microsoft hat quasi seine Drohung wahrgemacht und tatsächlich, wie bereits auch angestückt, das Herz angekündigt, das Herzstück des Windows, der Windows Shell im Grunde genommen, nämlich den Windows Explorer nun mit Ribbons zugekleistert, will ich mal sagen. Ribbons, wer das nicht kennt, das ist diese kleine Tool oder große Toolbar, die mit verschiedenen Reitern daherkommt und riesengroßen bunten Buttons sowie kleineren Listen und die auch eine Autovorschau-Funktion dann bieten. Das macht ganz ehrlich Sinn für große Anwendungen mit sehr, sehr vielen Features. Microsoft hat es ja das erste Mal eingebaut in ihren Office-Produkten. Da macht es Sinn in so einem Office-Produkt, weil es so viele Features gibt wahrscheinlich in diesem Office-Produkt. Wahrscheinlich, weil ich habe auch noch nicht alle ausprobiert. Dass man nicht alle Features und Funktionen direkt findet, wenn man das in Unterfenster, in Untermenüs und so weiter verbirgt. Da macht es natürlich Sinn, das Ganze so ordentlich zu kategorisieren und dann einfach auch mit einer Vorschaufunktion für den Benutzer sichtbar zu machen. Wobei ich mir immer noch die Frage stelle, ob man diese Kategorien, die man jetzt hat, diese einfachen Kategorien, nicht auch einfach in Menüs hätte hineinpacken können. Also man hat ja jetzt eine Menüansicht oder sowas, das hat man ja, in den Reiteransicht, das hatte man ja auch vorher in eine Menüansicht und konnte dann genauso einfach das Gleiche erreichen im Grunde genommen. Also ich finde es in der Menüform immer noch besser. Man kann sich dann zum Beispiel diesen Toolbar-Platz einsparen, indem man einfach das Ganze in ein Menü packt. Natürlich, das sieht nicht so fancy aus, würde ich mal sagen. Also das ist nicht alles mit großen Bildchen versehen in dem Menü, aber das sollte trotzdem ausreichen, wie ich finde. Für einen einfachen Dateimanager hat Microsoft in dem Fall, glaube ich, irgendwie komplett daneben gegriffen, weil dort sind ja nicht so viele hochkomplizierte Funktionen integriert wie in MS Office, sondern da sind es halt weniger Funktionen und da macht es aus meiner Sicht wenig Sinn, da jetzt so eine Ribbon-Oberfläche mit einzubauen, weil ja die Funktionen doch für einen Dateimanager eher überschaubar sind. So scheint hier Microsoft im Grunde genommen mit der Ribbon-Leiste im Explorer nicht nur eine große Toolbar eingebaut zu haben, sondern einfach mal die üblichen Funktionen, die man sonst per Rechtsklick irgendwie erreicht hat, wie kopieren, einfügen oder löschen, die hat man im Grunde genommen komplett rausgenommen und dann einfach in die Ribbon-Oberfläche reingebaut, sodass der Rechtsklick im Grunde genommen abgeschaffen wird. Naja, will jetzt Microsoft auch so wie Apple den Rechtsklick abschaffen, habe ich mich da gefragt. Oder warum setzen die hier auf diese große Einklick-Methode mit diesen großen Buttons? Oder geht man einfach davon aus, dass die User zu blöd sind, einen Rechtsklick zu benutzen, um dann auf die Funktionen zuzugreifen? Wobei sie ja auch Menüs eigentlich auch versteckt sind in den älteren Explorer-Versionen. In den neuen Explorer gibt es ja keine Menüs mehr, glaube ich. Jedenfalls nicht standardmäßig, muss man sich ja dann einblenden. Also ich glaube, so blöd sind die Leute nicht, dass sie dann doch einen Rechtsklick, also zwei Maustasten oder drei Maustasten bedienen können, wovon natürlich eine Maustaste meistens auch ein Rädchen darstellt, zum Scrollen im Grunde genommen. Man hat ja fast alles aus diesem Rechtsklick-Menü eingebaut in dieses Ribbon, wo ich mir dann ganz, ganz ehrlich die Frage stelle, was soll denn das? Selbst das Aufrufen der Dateieigenschaften ist jetzt in diesem Standard, in dem Hauptmenü Ribbon quasi drin. Das heißt, man hat dort die Kopieren-Funktion, die Löschen-Funktion, die Ausschneiden-Funktion, die neue Ordner erstellen-Funktion und die Eigenschaften der Datei-Funktion. Das heißt, alles aus dem Standardmenü hat man quasi dort eingebaut. Datei umbenennen natürlich auch und so einen ganzen Kram. Das ist irgendwie, also für mich ist das unbegreiflich und es nimmt viel mehr Platz weg. Und es kann mir keiner sagen, dass die Funktion vorher im Explorer irgendwie versteckt war. Nun ja, noch interessanter ist ja auch, dass man dank dieser neuen Ribbon-Oberfläche auch ganz neue Shortcuts eingefügt hat. So soll man zum Beispiel nur Dateien kopieren, indem man die Taste Alt und dann CO drückt für Kopieren und mit Alt V soll man dann eine Datei einfügen. Das sind also diese neuen Shortcuts, die werden einem eingeblendet, wenn man die Alt-Taste gedrückt hält. Also ähnlich wie man es vielleicht von Linux, vom Datei- bzw. Browser-Manager Conqueror unter KDE kennt. Dort konnte man ja auch, in dem Fall war es, glaube ich, die Steuerungstaste gedrückt halten und konnte dann auch ohne Maus links direkt aufrufen, weil dort einfach Buchstaben eingeblendet wurden und man konnte dann, also zu den Links, und man konnte dann einfach auf den Buchstaben hauen und dann wurde dieser Link aufgerufen. Und so ähnlich sieht das dann jetzt auch im Windows Explorer aus, wo man dann halt auch, wenn man die Alt-Taste gedrückt hält, unter den Funktionen der Ribbon dann auch die Shortcuts, Shortkeys irgendwie angezeigt bekommen. Wobei ich mir die Frage stelle, was ist das für ein Shortkey, wenn man Alt und CO drücken muss? Also Alt, C und O muss man drücken für das Kopieren einer Datei. Hätte nicht Alt und C ausgereicht? Oder warum ist man nicht auf die Idee gekommen, die üblichen Shortcuts einzublenden, die man ja fast bei allen Betriebssystemen, bei allen Systemen irgendwie erkennt, nämlich Steuerung und C und Steuerung und V für das Kopieren und Einfügen von Dokumenten. Das ist ja selbst auf meinem Linux-basierten mobilen Telefon, also Smartphone, auf meinem Memo-basierten Smartphone, ist es möglich, halt mit der Steuerungstaste C und Steuerungstaste V einfach Dateien zu kopieren und einzufügen oder Texte auszuschneiden, Texte zu kopieren und dann einzufügen oder dann auch auszuschneiden. Da ist natürlich auch wieder eine andere Shortcut-Key irgendwie verbaut. Und vor allen Dingen hat man ja nichts, das ist, erinnert mich auch so ein bisschen an Apple, weil Apple hat ja da, wo die Alt-Taste bei normalen Windows-Tastaturen ist oder IBM-Tastaturen ist, dort ist ja bei Apple die Apfel- oder Command-N-Taste. Und man muss halt bei Apple, und selbst Apple hat ja im Grunde genommen die herkömmlichen Shortcuts verwendet, nur anstatt Steuerung verwendet man bei Apple meistens eben diese Apple- oder Command-N-Taste. Und das erinnert mich so ein bisschen an dieses Apple-Gedönse, dass man halt jetzt die Command-N-Taste drücken muss oder in dem Fall bei Windows eben die Alt-Taste drücken muss, die ja beide an der gleichen Stelle irgendwie versehen sind, um dann irgendwelche Shortcuts auszuführen, was bei mir irgendwie komplett dämlich irgendwie hervorkommt. Weil es macht aus meiner Sicht überhaupt keinen Sinn, jetzt die auch gerade neue Benutzer, vielleicht unerfahrene Benutzer, die jetzt weniger mit dem Computer arbeiten, diese Shortcuts nicht kennen, warum sollten sie denn jetzt diese Shortcuts unbedingt lernen, die sie im Leben nie mehr verwenden können, weil sobald sie auf ihrem Smartphone sind oder auf einem Tablet oder weiß der Geier was, müssen sie komplett andere Shortcuts verwenden und ein anderes Betriebssystem. Und ich bin mir sicher, dass dieses alte CO für Kopieren von Dateien oder so sich niemals durchsetzen wird bei anderen Betriebssystemen, was einfach zu lange dauert und weil eben der andere Shortcut Steuerung C oder Apfel C auf jeden Fall viel, viel einfacher und viel, viel, viel einprägsamer ist. Und das ist halt eine Gewohnheitssache und das hat sich halt so eingebürgert und das wird so schnell, wird Microsoft das nicht ändern können. Die einzige sinnvolle Funktion, die ich jetzt in dieser Home Ribbon, also in dieser Standard Main Ribbon oder Home Ribbon, wie sie auch genannt wird, gesehen habe im Explorer, ist Copy Path, die Copy Path Funktion, die im Grunde genommen den Pfad zu der Datei oder zu dem Ordner, wo man sich gerade befindet, in den Zwischenspeicher ablegt und somit kann man das zum Beispiel per ICQ oder per MSN einfach einem Kollegen irgendwie senden, ja, schau mal in dem und dem Ordner nach, dort findest du die und die Datei oder da musst du das und das löschen, dann funktioniert das und das wieder. Das ist natürlich eine super Funktion, wie ich finde, eine Copy Path Funktion, wobei ich mir dann auch überlege, ja, das, ob das sich lohnt, dann eine neue Windows-Version zu kaufen, nur wegen dieser Copy-Path-Funktion, das wage ich dann mal so ein bisschen zu bezweifeln. Und das ist auch nicht ein riesengroßes Feature. Das hätte man auch als Feature einfach nachrüsten können für den herkömmlichen Explorer, den man hat, einfach einen Button hinzufügen, Copy-Path, und Problem wäre gelöst. Wobei es ja auch tatsächlich so ist, dass es das Problem mit diesem Pfad-Kopieren ja so schwierig auch nicht war. Gerade bei Windows war es ja so einfach nur ein Doppelklick in die Adresszeile, dann wurde die Adresszeile markiert, Rechtsklick kopieren und dann hatte man den Pfad auch im Zwischenspeicher. Bei Linux ist es noch einfacher, bei Linux-Systemen, da musste man einfach nur einen Doppelklick machen, dann wurde das Ganze markiert und dann gibt es ja die Erfindung seit 20 Jahren schon, der Xorg-Server, seit über 20 Jahren sogar schon, der ja dann auch alles Markierte direkt in den Zwischenspeicher übernimmt und dann konnte man einfach mit der mittleren Maustaste oder kann man immer noch mit der mittleren Maustaste das Markierte, die markierte Adresszeile einfach irgendwo einfügen. Das klappt also wunderbar. Eine weitere Funktion, die Microsoft eingeführt hat in dieser Ribbon, ist der sogenannte Share oder Shared Tab, der einem ermöglicht halt, Dateien direkt per E-Mail zu versenden oder zu komprimieren. Auch eine Funktion, die aus dem Rechtsklickmenü stammt. Zumindest das Komprimieren von Dateien war im Rechtsklickmenü möglich, soweit ich weiß. Dann gab es noch bei den älteren Windows-Versionen, ich muss ganz ehrlich gestehen, Windows 7 habe ich nicht benutzt, gab es unter dem Senden an Menü auch die Möglichkeit, an ein E-Mail-Programm das Ganze zu versenden. Bei Linux gibt es diese Funktion ja auch schon was länger, bei KDE denke ich mal so dran, dort gibt es ja sogar die Funktion, dass man ganz einfach nicht nur das Ganze als Anhang irgendwie verschicken kann, eine Datei als E-Mail-Anhang, sondern man kann sie sogar, wenn man mit einem Messenger wie zum Beispiel Kopete online ist oder auch Pigeon, hat man die Möglichkeit mit dem Rechtsklick einfach zu sagen, ja, sende diese Datei an und den Kontakt, der gerade online ist, was ja auch eine super Funktion ist. Das ist jetzt hier, so habe ich es bisher noch nicht gesehen, ich habe bisher nur gesehen, es gibt halt E-Mail-Senden und es gibt halt das Komprimieren von Dateien. Was ich gesehen habe, ist eine kleine Liste von Leuten, die in der Nähe irgendwie sein sollen. Es sieht so für mich aus, als ob es Netzwerkfreigaben wären von Leuten. Wenn es natürlich jetzt MSN-Messenger-Integration wäre, wäre das noch besser. Dort kann man dann einfach diesen Leuten diese Datei einfach zusenden, was eigentlich auch eine super Sache ist. Aber wie gesagt, das hat Linux auch schon länger. Apple hat es jetzt mit OS 10 Lion auch schon in einer etwas grafisch aufwendigeren Form in den Finder integriert. Das ist nichts großartig Besonderes und ich muss ganz ehrlich sagen, so schön in dieser großen Ribbon finde ich das dann auch nicht, weil dann hat man so eine kleine Liste von, ich glaube, 4 oder 5 Kontakten nur und muss dann rumscrollen, wenn man andere Kontakte finden möchte. Da finde ich so ein Rechtsklickmenü mit Senden an und dann hat man vielleicht die Person in diesem Rechtsklickmenü deutlich kompakter, deutlich besser, weil man sich den ganzen Platz auch einspart für diese Ribbon-Reiter. Eine Funktion, die zwar neu für Windows-User ist, aber nichts Revolutionäres Neues, würde ich mal sagen, ist ja dann auch die Möglichkeit, dass man Dateien auch in einem Ansichtsmenü per Live-Preview anzeigen lassen kann. Und das ist das, was ich überhaupt nicht verstehe in diesem Ansichtsmenü, diese Live-Preview, weil bei MS Office ist es ja so, da kann ich es verstehen, dass wenn man da einfach eine Formatierung ändern möchte, dann will man, bevor man die ändert, einfach mal in der Vorschau sehen, wie das Ganze aussieht. Ansonsten, wenn man es geändert hat, dann könnte es einem die Formatierung zerhauen oder sowas. Dann muss man wieder auf Bearbeiten, rückgängig machen oder per Shortkey Steuerung und Z, vielleicht ändert das Microsoft auch in Zukunft, muss man das Ganze wieder rückgängig machen. Das macht aber für den Dateimanager weniger Sinn. Beim Dateimanager hat man ja nur, ich glaube, 4 oder 5 verschiedene Ansichten, und das macht meiner Formatierung im MS Office, macht es natürlich enorm viel Sinn, weil man hat da sehr, sehr viele andere Möglichkeiten, man hat viel, viel mehr Auswahlmöglichkeiten, die Formatierung zu gestalten, und das macht bei dem Windows Explorer weniger Sinn, weil man ja immer nur festgefahrene Ansichten hat. Da gibt es, glaube ich, 3 oder 4 Ansichten, und dann gibt es noch die Möglichkeit, die Icons größer oder kleiner zu schalten, und das jetzt in so einem extra Ribbon-Menü reinzubauen und dann auch noch mit einer Live-Preview zu versehen, halte ich für unsinnig. Weil dann kann ich mir vorstellen, macht der Rechner in Zukunft die doppelte Arbeit, weil geht man mit der Maus drüber, hat viele Dateien, dann wird halt komplett diese Live-Preview eingeblendet und dann sieht man erstmal, wie das Ganze aussieht. Dann klickt man erstmal drauf und dann wird es erst übernommen. Naja, ob das so viel Sinn macht, ich weiß nicht, müssen wir mal schauen. Gerade macht's, ich habe auch da Bedenken, was den Speed angeht, wenn man auf etwas langsameren Rechnern unterwegs ist oder langsameren Festplatten mit viel, viel Dateien. Es reicht ja auch nur viel, viel Dateien zu haben, und man möchte eigentlich eine andere Funktion erreichen, kommt dann kurz über diese Ansicht-Menü, über dieses Detailansicht oder was weiß der Geier, kommt kurz drüber oder wischt kurz drüber, hovert kurz drüber mit der Maus, und dann fängt er im Hintergrund an zu rödeln. Im schlimmsten Fall bleibt die Maus kurz stehen und man muss kurz warten, bis er die Ansicht des Live-Preview dann vorbereitet hat oder im Hintergrund ausgerechnet hat, um dann zu dem eigentlichen Menüpunkt zu kommen, den man erreichen möchte. Also insgesamt ist das so ein bisschen, also es wirkt für mich alles nach Overkill, was jetzt Microsoft dort eingebaut hat. Und es geht halt noch weiter mit einer Sache, die ich dann doch interessant finde, nämlich dieser Knopf Group By. Den habe ich in einem kurzen Video, was da vorgestellt wurde, gesehen. Allerdings, was er jetzt macht, hat man jetzt nicht gesehen. Da könnte ich mir vorstellen, das wäre vielleicht eine super sinnvolle Funktion, wenn man zum Beispiel hier die Möglichkeit hätte, Dateien eines bestimmten Dateityps zu markieren und zu gruppieren gleichzeitig. Und das wäre, glaube ich, eine sehr, sehr sinnvolle Funktion. Also neben dieser Funktion, dass man hier den Copy Path machen kann, wäre das so die zweite Funktion, wo ich sagen würde, okay, das könnte vielleicht interessant sein. Also insgesamt passt der neue Explorer irgendwie rein optisch schon nicht zu dem, was er eigentlich machen soll, nämlich einfache Dateien verwalten. Das ist einfach Overkill, da eine Ribbon Bar reinzupacken. Er wirkt einfach zu klobig und zu mächtig. Man kann zwar diese Ribbon komplett abschalten oder ausblenden, dann wird das Ganze eingeklappt. Das macht gerade für Netbooks der gehobenen Klasse Sinn, die ja etwas kleinere Displays haben und etwas kleinere Auflösungen. Da macht es natürlich Sinn, dann hat man den üblichen Standard-Explorer. Aber warum Microsoft das jetzt so eingebaut hat? Nun ja, jetzt haben wir auf jeden Fall 3, 4, 5 verschiedene Möglichkeiten, Dateien zu kopieren. Und ja, super, dass das Microsoft mit eingebaut hat. Also ich bin da eher skeptisch, was das angeht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich halte das für Overkill, diese Ribbon-Funktion in den Windows Explorer mit einzubauen. Es macht für eben stärkere Programme mit viel mehr Funktionen macht Sinn, wenn man die leichte Übersicht verliert. Aber bei so einem einfachen Dateimanager sollte auch die Einfachheit im Vordergrund stehen, und man sollte nicht mit Ribbons zuklatschen. Das wirkt dann doch eher nach einem komplizierten Programm. Und mich würde mal ganz ehrlich interessieren, wie ihr das so findet. Also die Leute, ich gehe mal davon aus, dass die Linux-Benutzer, die Radiotux-Zuhörer wahrscheinlich sowieso schon so einen Hals haben, weil ich jetzt über Windows berichte. Aber es ist halt eine TechView-Podcast-Folge, und da möchte ich mal auch teilweise dann ein paar Themen anschmeißen, die jetzt vielleicht aus der Mac- oder aus der Windows-Welt kommen. Und da würde mich mal interessieren, für die Leute, die jetzt das Ganze von außen vielleicht mal anschauen oder die das selber dann irgendwann mal benutzen wollen oder werden, wie findet ihr diesen neuen Windows Explorer? Wie findet ihr diese neue Ribbon-Oberfläche für den Explorer? Schreibt mir eure Meinung einfach in den Comments-Bereich, entweder auf Radio Tux unter den Kommentaren oder bei mir auf dem TechView-Podcast unter den Kommentaren. Da würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ich dort etwas zum Diskutieren hätte und eure Meinung lesen könnte.
Accepted. Connecting. Complete. System activated. All systems operational.
Ja, von diesem techniklastigen Thema wollen wir uns doch noch einmal der Netzpolitik widmen. Ich habe es genannt Netzpolitik Kauder schlägt wieder zu. Und damit ist der Siegfried Kauder gemeint, also der Bruder vom Friedrich Kauder, glaube ich, heißt er. Also der, der im Bundestag sitzt. Und der hat ja schon damit für Aufruhr gesorgt. Und das habe ich ja, glaube ich, vor 2 oder 3 Folgen habe ich mir auch richtig aufgeregt darüber, dass er nämlich den Ausspruch gebracht hat, die Pressefreiheit, das ist der neue, sorry. Es ist Mode geworden, die Freiheitsrechte des Bürgers in den Vordergrund zu stellen. Und der hat jetzt, genau dieser Siegfried Kauder, hat jetzt tatsächlich eine neue, kuriose Meldung rausgebracht beziehungsweise einen neuen, kuriosen Satz gebracht. Nämlich, die Pressefreiheit ist ein hohes Gut, aber auch für sie gibt es Grenzen. Das heißt, er versucht jetzt auch so die Pressefreiheit einzuschränken und in Grenzen zu packen. Und er spricht natürlich da das WikiLeaks-Szenario oder das WikiLeaks-Chaos an. Ihr habt es vielleicht auch gehört. Die WikiLeaks-Cables sollen angeblich rausgekommen sein, ohne eben diese Zensur oder ohne das Schwärzen der Namen, die dann eventuell Probleme für die Leute bereiten könnte, die eben dort als Name irgendwie erwähnt werden in diesen Cables. Und die kamen halt irgendwie raus durch einen Fehler im Grunde genommen, durch ein riesen Chaos dort. Und Siegfried Kauder hat sich da nochmal ganz stark positioniert und wieder mal gesagt, dass er diese ganze Freiheitsgedönse, Pressefreiheit und sowas eigentlich alles für die Katz hält. Das muss sich eigentlich an die Politik, an die Grenzen der Politik richten. Und es muss sich daran richten, dass man einige Sachen nicht aufklärt. Und das ist natürlich wieder ein sehr, sehr starkes Stück. Und man muss sich ja vorstellen, dass dieser Typ, er ist ja nicht irgendwer, sondern man hört ja auf ihn, weil er ja auch für die Rechtsgrundlagen in seiner Partei ist er verantwortlich. Rechtspolitischer Sprecher, was ist er? Lass mich mal kurz nachschauen. Er ist Vorsitzender des Rechtsausschusses des Bundestags und das ist wirklich ein starkes Stück. Also er ist im Rechtsausschuss des Bundestags sogar tätig und das ist wirklich, da muss man sich vorstellen, wenn so einer im Rechtsausschuss des Bundestags solche Begriffe, solche Kampfparolen quasi raushaut im Grunde genommen, die überhaupt nichts mit einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung zu tun haben, sondern im Grunde genommen eher einer Diktatur entsprechen, dann frage ich mich ganz ehrlich, was macht der dort noch? Und ich muss ganz ehrlich sagen, habe ich ja doch eher versucht, so auf humoristische Art und Weise ein bisschen was übertrieben, den mal zur Ordnung zu rufen oder auch mal die Leute dann da ein bisschen aufzuschrecken und zu sagen, ey, was macht denn der da? Und jetzt ist es halt schon fast traurig, weil der Typ halt wirklich sehr, sehr viel Einfluss hat auch auf die Politik und den muss man ernst nehmen, das muss man ganz ehrlich sagen, wenn man auch solche, ich sage mal, Leute, die bekloppte Ideen haben, sagen wir mal so, also richtig bekloppte Ideen haben, wenn man die nicht ernst nimmt und dagegen protestiert, kann es irgendwann mal sein, dass die mit ihren bekloppten Ideen durchkommen und wenn man halt nicht genug protestiert gegen solche Leute, dass die dann einfach weitermachen, so mit ihren bekloppten Ideen, immer neue bekloppte Ideen rausbringen und irgendwann, wenn es der Zufall so will, kommt vielleicht eine dieser bekloppten Ideen dann auch durch und dann haben wir den Salat und das können wir uns nicht bieten lassen, deshalb bin ich ganz, ganz stark dafür, dass wir diese Sache groß machen. Und dass wir dann ihm zumindest, dem Siegfried Kauder und seiner Partei, ganz klar machen, dass wir komplett anderer Meinung sind und dass wir so eine Meinung auch nicht akzeptieren können von jemandem, der im Rechtsausschuss des Bundestages sitzt als Vorsitzender. Und dass wir sowas nicht akzeptieren werden. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da müssen wir stärker protestieren, da müssen wir uns ganz ehrlich dann damit befassen und beschäftigen. Und da müssen wir auf jeden Fall ordentlich Stunk machen, damit der Typ da wegkommt. Weil so ein Typ mit solchen blöden Ideen gehört einfach nicht an so eine Position. Und das muss man ganz ehrlich sagen, da müssen wir dagegen kämpfen. Mich wird auch interessieren, was ihr dazu meint, zu dem ganzen Siegfried Kauder. Ich werde das Ganze natürlich auch verlinken. Er hat da noch ein paar andere Begriffe rausgehauen, hat da noch ein paar andere Statements abgegeben, zum Beispiel zum Kachelmann-Prozess und wo er dann ganz klar sagt, im Grunde genommen müssen wir die Pressefreiheit beschränken, dann hätte es da keine Probleme für diesen Kachelmann gegeben und halt. Also all solche Sachen haut er da raus und da muss man ganz ehrlich sagen, Schaut euch das Ganze an, bildet euch eine Meinung darüber und dann, wenn ihr euch die Meinung darüber gebildet habt, dann tretet auch für diese Meinung ein und schreibt vor allen Dingen bei mir auch in den Kommentarbereich, was ihr zu diesem ganzen Thema haltet rund um Siegfried Kauder und seinen Äußerungen. So, ich will dazu jetzt nicht mehr sagen, sonst müsste ich mich zu sehr aufregen und möchte dazu einfach nur eine Sache sagen, die so ein bisschen wieder humoristisch das Ganze dann abschließt.
Au, weia. Also, da sage ich nur, wenn Idioten fliegen könnten, ja, dann wäre hier die Luft schwarz.
Ja, dann wäre hier die Luft schwarz, ja. Das war's für diese TechView Podcast-Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und wir haben eine ganze Menge besprochen. Die IFA 2011 ist natürlich noch lange nicht vorbei, sondern die läuft ja immer noch. Und da werde ich vielleicht das nächste Mal in der nächsten Sendung noch ein paar Themen raussuchen, vielleicht ein paar kuriose Themen, vielleicht ein paar Sachen raussuchen, die man vielleicht auf den ersten Blick in der Presse so nicht gefunden hat. Ein paar interessantere Technik-Gadgets, sagen wir mal so. Und ja, wenn ihr das nächste Mal wieder reinschaltet, würde mich das sehr freuen. Wir haben dann natürlich Windows 8 nochmal kurz auseinandergenommen, den Windows Explorer, der aus meiner Sicht komplett fehl am Platz ist und eher ein Klotz am Bein sein wird von Windows 8 als eine echte Hilfe. Und ganz zum Schluss natürlich wieder ein bisschen was Netzpolitik. Das war es im Grunde genommen für diese TechView Podcast-Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann bis zur nächsten Folge.